Erstens kann es sein, dass Sie Freunde des Surkamps Verlags sind. Da findet ja oben, die haben uns ja vertrieben, eine Party statt. Zweitens ist wunderbares Wetter geworden. Und ich vermute, dass Sie auch noch ein Bedürfnis haben, dieses Wetter etwas zu genießen. Und dann gibt es eine gute oder eine schlechte Nachricht. Ich würde eher sagen, eine gute Nachricht. Ich habe mich mit Herrn Oevermann verständigt darüber, dass es doch sinnvoll ist, das, was wir jetzt 3 Tage gemacht haben, mit Ausnahme des Programmpunkts, der jetzt noch folgt, dass wir beide uns das doch noch mal gründlich durch den Kopf gehen lassen, bevor wir hier ein Resümee improvisieren. Und insofern versprechen wir Ihnen, dass Oevermann und ich versuchen, das, was wir erarbeitet haben zum Tagungsthema in dem Sammelband, in dem Tagungsband, dann gründlich auszuarbeiten, sodass das Resümee, was sowieso eine schwierige Geschichte ist, entfällt. Für diejenigen unter Ihnen, ich bin von mehreren angesprochen worden, die noch Interesse haben, gleichsam zu reservieren, dass sie möglichst schnell in den Besitz des Tagungsbands kommen, gibt es eine Art von Bestellliste. Da haben sich eine Reihe von Teilnehmern eingetragen. Wer das noch tun möchte, kann das noch nachtragen. Ich lege das auf einen dieser Tische. In meiner Einführung hatte ich einen Hinweis gegeben auf die Komposition der Gesamttagung, also auf die Rahmung zu Beginn mit Hermann Schweppenhäuser, wenn ich das so sagen darf, den ältesten Aktiven kritischer Theorie einzuladen, dazwischen aus den verschiedenen Bereichen eben Vertreter, die, wie Sie ja gemerkt haben, nicht mehr die Jüngsten sind, und das Ganze aber damit zu rahmen, schien uns sinnvoll zu sein, zu sagen, es geht weiter, und insofern ist es folgerichtig, dass wir den Schlusspunkt versuchen zu machen mit 2 jüngeren Wissenschaftlern, die möglicherweise in größerer Distanz als diejenigen, die bisher vorgetragen haben, zur kritischen Theorie stehen. Gegenüber Bertram Ritter, ein Soziologe, der magistriert hat und sich auf eine Promotion vorbereitet, und neben mir steht Iris Haneschmacher. Iris Haneschmacher steht, wie gesagt, am Beginn ihrer akademischen Laufbahn. Sie hat sich für diesen Programmpunkt qualifiziert mit einer mit höchstem Lob ausgezeichneten Dissertation, die sie im Februar 2000 vorgelegt hat. Der metaphysische Gehalt der Hegelschen Logik, das ist bei, wie heißt der, Stuttgart-Bad Cannstatt, der Verlag?
Frommann
und Holzbrook, glaube ich, gedruckt worden. Sie arbeitet seitdem zielstrebig an ihrer Habilitation mit dem Obertitel Zeitkern der Wahrheit, aus dem sie uns heute etwas vortragen wird. Dazwischen gab es Zeit für eine Reihe von Aufsätzen zu unterschiedlichen Themen. Der hier anwesende Christoph Türke wird sich gefreut oder auch nicht gefreut haben. Iris Haneschmacher hat über seine Arbeit über Sexus und Geist zum Beispiel eine sehr kritische, einen kritischen Aufsatz veröffentlicht. Ich vermute aber, das wird nicht Gegenstand unseres heutigen Themas sein, sondern eben über Gedächtnis. Ich freue mich sehr, dass Sie den schwierigen Programmpunkt übernommen haben, einen erschöpften Kongress noch einmal zu beleben mit frischen Gedanken.
Danke sehr. Ja, mein Vortrag beleuchtet das Verhältnis von Geschichte und Erinnerung. Ich versuche zu zeigen, dass Erinnerung konstitutiv für den kritischen Begriff der Geschichte ist, und versuche dann, einen Zusammenhang zur Erinnerung an den Nationalsozialismus herzustellen. Die kritische Theorie der Geschichte reagiert auf die Erfahrung des 20. Jahrhunderts, auf die Erfahrung nämlich, dass die Einheit der Geschichte zerbrochen ist. Hielt im 19. Jahrhundert die Philosophie daran fest, dass das singuläre historische Ereignis der vernünftigen Interpretation fähig sei, so weist die kritische Theorie skeptisch darauf hin, dass einer solchen Interpretation nun der Boden entzogen ist. Einer solchen Interpretation lag ein heilsgeschichtlicher Zusammenhang zugrunde, das heißt, sie konnte nur gelingen, diese Interpretation, diese vernünftige Interpretation konnte nur gelingen, wenn das Ereignis in einen heilsgeschichtlichen Zusammenhang eingeordnet werden konnte. Diese ontotheologische Bedingung der vernünftigen Interpretation des historischen Geschehens, nämlich seine Einordnung in einen vorgängigen Zusammenhang, wird kenntlich erst in dem Augenblick, in dem dieser Zusammenhang zerbricht. In dem Augenblick, in dem zugleich offenkundig wird, dass das Versprechen des Fortschritts der Menschheit nicht erfüllt worden ist. Die durch dieses Versprechen des Fortschritts gestiftete Einheit der Geschichte zerbrach im 20. Jahrhundert. Sie zerbrach an den beiden Weltkriegen und endgültig angesichts des Massenmords an den europäischen Juden. Denn der technische Fortschritt und der steigende Organisationsgrad der Gesellschaft, die zuvor als wenn auch nicht hinreichende Bedingungen des Fortschritts der Menschheit erschienen waren, erwiesen sich nun als Bedingungen des effizienten Vollzugs dieses Massenmords. Die historischen Phänomene stehen seither ohne Verknüpfung da, ohne die Möglichkeit einer Verknüpfung in einem vernünftigen Zusammenhang. Sie scheinen sich allein der positivistischen Rezeption darzubieten. Vor diesem Hintergrund also gilt es, einen Begriff der Geschichte zu entfalten, der das Fehlen eines vorgängigen Zusammenhangs reflektiert und sich doch nicht damit begnügt, das historische Geschehen bloß nachzuzeichnen, es bloß zu registrieren. Einen anders gearteten, selbst historisch bestimmten Zusammenhang, einen ephemeren Zusammenhang, stiftet das Gedächtnis, das sich als konstitutiv für den kritischen Begriff der Geschichte erweisen wird. Dem werde ich im Folgenden nachgehen. Es gehört zu den grundlegenden Einsichten der kritischen Theorie der Geschichte, dass sich hinter den historischen Phänomenen kein von ihnen abgetrennter Sinn verbirgt. Ich zitiere Adorno: Die Realität hat keinen Hintersinn, der von ihrem erstmaligen und einmaligen historischen Erscheinen ablösbar wäre. Adorno hebt also die Einmaligkeit, das heißt auch die Unvorhersehbarkeit des historischen Geschehens hervor, dass der an sich seienden Vernunft inkommensurabel sei. Dem philosophisch-idealistischen Unterfangen, Wahrheit und Geschichte vorab aufeinander zu beziehen, um diese, nämlich die Geschichte, in der Wahrheit sich spiegeln, die Wahrheit in der Geschichte sich bewähren zu lassen, stellt Adorno die Einsicht entgegen, dass die historischen Phänomene nichts außer ihnen repräsentieren, nichts repräsentieren, was außer ihnen, was über ihnen liegt. Dies besagt umgekehrt aber nicht, dass die historischen Phänomene für sich selbst sprechen. Sie sind der Deutung durchaus bedürftig. Die philosophische Deutung ist vorderhand auf das verwiesen, was historisch erscheint, auf die Realität, auf das erstmalig, einmalig, kontingent Erscheinende. Sie, die Deutung, hat sich von der Frage nach dem Sinn definitiv geschieden. Die überkommene Rede von dem Sinn besagt, dass, was historisch erscheint, Repräsentant eines idealen Prozesses sei, dass es ein besonderes historisches Phänomen auf das allgemeine Wesen zeichenhaft verweise. Die Deutung aber, kritische Deutung, Deutung im Sinn der kritischen Theorie, verzichtet darauf, die Elemente der Realität als Zeichen einer allgemeinen überhistorischen Ordnung der Wahrheit zu bestimmen, an der die Realität partizipiere. Sie, diese Deutung, muss vielmehr aus den